Matthias, es stimmt, du hattest recht. Ich habe mir gedacht, ich habe ganz oft das Vorrecht, diesen letzten Gottesdienst vor Weihnachten zu predigen. Und es ist immer dieselbe Geschichte. Aber jedes Mal, das bewegt mich, ist drinnen, was ich noch nie gesehen habe. Und das ist so schön an der Bibel, ja, diesem uralten Buch, wenn wir uns manchmal denken, boah, das ist abstrakt oder zu Weihnachten nehmen wir es nostalgisch oder irgendwie besinnlich. Ich nehme es immer persönlich. Und ich habe es ja auch für diesen Gottesdienst persönlich genommen. Und damit wir sozusagen wissen, wovon wir reden, habe ich meinen Mann gebeten, die zwei Perspektiven der Weihnachtsgeschichte zu lesen. Ich habe mir gedacht, meine Worte gehen manchmal ins Herz, aber bei ihm geht die tiefe Stimme richtig ins Herz. Ich dachte, es ist besser, statt mir so. Und zwar einmal aus der Perspektive der Hirten und einmal die der Sterndeuter.
Das ist jetzt ein Missverständnis. Nein, ich brauche den Zettel, warte mal. Ich habe mir jetzt gedacht, wieso zwei Perspektiven? Ah ja. Na, dann vergebt es mir, ich habe jetzt nur eine Stelle rausgesucht. Also. Ja, da lassen wir nichts aus. Na, okay. Ich habe strikte Anweisungen bekommen, es darf nichts lustig sein. Und jetzt geht das gleich so in die Hosen. Also, also auch bei der Therese ist nicht immer alles perfekt oder bei uns. Ne? Aber es war ja ich schuld. Ganz sicher. Okay, mit Lukas fangen wir an. Ja, also ich lese jetzt aus Lukas, Kapitel 2, 8 bis 13, die eine Perspektive, die jetzt selber recht neu wird für mich. Und dann Matthäus, Kapitel 2. Und da muss ich aber vorausschicken, falls ihr selber mitlest, dort überspringen wir ein paar Verse, weil sonst würde es zu lang. Also wenn ihr das euch nicht wundert, da lasse ich absichtlich ein paar Verse aus. So, Lukas 2, 8 bis 13. Das wird auch immer schwieriger. In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Achso, wir nehmen 14 auch noch mit. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Das war die eine Perspektive. Und jetzt lesen wir noch in Matthäus, was sich noch um Jesus' Geburt zugetragen hat. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Einige Sterndeuter kamen aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Und so gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führte sie. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Da kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Es gibt kaum ein Fest, das so von Divergenzen geprägt ist, so von Gegenteilen wie Weihnachten. Auf der einen Seite ist es so das Fest der Liebe und Nächstenliebe und man will sich Zeit nehmen. Auf der anderen Seite sind alle schwer gestresst. Auf der einen Seite sehen wir schreckliche Nachrichten, auf der anderen Seite biegen sich unsere eigenen Tische vor Essen und vor all dem. Auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Auf der einen Seite wird Familie großgeschrieben, auf der anderen Seite kommt dann oft auch der Streit und die Spannung und das alles zutage. Und wir denken uns, ja, das ist, weil heutzutage alles so schnell digital und was auch immer alles ist. Aber Tatsache ist, Weihnachten war immer schon so. Weihnachten war immer schon ein Fest und wir leuchten das gemeinsam aus, wo diese Extreme extrem deutlich wurden. Wo das eine, was erwartet wurde oder was Erwartung ist und auf der anderen Seite die Tatsachen komplett auseinanderklaffen, da wird der Retter geboren, der Retter. Und dann kommt er in die Familie von armen Eltern, die gleich mal flüchten müssen. Muss irgendwie die ersten 3 Jahre auch sehr tough gewesen sein, wo sie sich in Ägypten versteckt haben, an diesem Versprechen mal festzuhalten. Der Retter der Welt, mit dem verstecken wir uns gerade am anderen Ende der Welt. Ein Stall, der dreckig ist und gleichzeitig leuchtet oberhalb ein Stern, auf den Sterndeuter jahrelang gewartet haben, was ganz, ganz Besonderes. Hirten, die überhaupt nichts haben, die überhaupt nichts mitbringen und auf der anderen Seite die Sterndeuter, die Gold und Weihrauch und Myrrhe, also wirklich königliche Geschenke da abliefern. Und das zieht sich durch. Und ich habe gesagt, wir nehmen die Bibel oder ich nehme sie heute. Und das machen wir ganz oft tatsächlich persönlich. Und wir schauen uns an, was es mit diesen Widersprüchen in der Weihnachtsgeschichte für unser persönliches Leben auf sich hat. Können wir da irgendwas mitnehmen? Und das machen wir. Wir fangen an bei Lukas 2, Vers 8. Und das haben wir gerade gelesen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Die Hirten sind eine spannende Figur eigentlich in der Bibel. Die waren Unterschicht, die haben eben draußen eher vor der Stadt gewohnt. Die waren sozial wirklich ganz, ganz niedrig gestellt. Auf der einen Seite hat man sie wirtschaftlich gebraucht. Auf der anderen Seite waren sie eher so ein bisschen verrufen. Auf der anderen Seite sind sie in der Bibel, vergleicht Jesus sich oft mit einem Hirten. Also die Figur der Hirten ist irgendwie vielschichtig. Ja? Auf jeden Fall waren Hirten nichts, das sie irgendwie durch Ansehen ausgezeichnet hat. Und dann kommt der Engel und sagt zu den Hirten, habt keine Angst. Jetzt war es so im Alten Testament, wenn ihr euch vage erinnert, wenn wir da mal ein bisschen vorspielen vom Anfang der Evangelium, ins Allerheiligste, zu Gott, zu all dem, da musste man schon einige Rituale vor sich nehmen im Tempel, dass man das da betreten durfte. Priester, die irgendwie unrein ins Allerheiligste gegangen sind, hat man da wurden mitunter mit dem Tod bestraft, weil dreckig sein, unrein sein und Heiligkeit nicht zusammengegangen ist. Und ich frage mich, wenn die Hirten da seelenruhig auf ihre Schafe aufgepasst haben und eigentlich überhaupt keine Angst gehabt haben, ja, bis zu dem Moment, wo jemand kam, der gesagt hat, habt keine Angst, ob das reingespielt hat, ob die vielleicht gecheckt haben, wow, das ist jetzt irgendwie himmlisch, das ist jetzt irgendwie übernatürlich und wir sind dreckig. Wir sind schmutzig, da malt sich offenbar der Himmel vor uns auf. Da bin ich offensichtlich mit etwas konfrontiert, gegenüber dem ich unwürdig bin. Dann kommt noch meine ganze religiöse Geschichtserfahrung, die die Juden durchaus hatten, hinzu, von wegen, eigentlich müssten wir jetzt tot umfallen. Vielleicht hatten die deswegen Angst. Und dann sagt der Engel, hab keine Angst. Und ich habe mir gedacht, dass der Himmel, hab keine Angst, das musste der in der Bibel echt oft sagen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob direkt vom Himmel, ob es eine Aussage gibt, die öfter vorkommt als hab keine Angst. Also Gott wusste, Menschen haben grundsätzlich, Angst ist ein Phänomen, ja, das hat der Mensch gleich mal. Aber für den Himmel war das nie irgendwie ein großes Hindernis. Das ist mehr so ein Phänomen, dann Angst, aber wir sagen ihm, das braucht er nicht haben. Aber Josua zum Beispiel vor der Festung von Jericho, der hatte Angst. Esther, als die Königin Esther beim König reinmarschiert ist, die hatte auch Angst. Hätte auch mit ihrem Tod bestraft werden können. Jesus hatte Angst. Am Kreuz im Garten Gethsemane, da hat er gezittert. Er hatte Angst. Aber es wirkt fast ein bisschen so, als würde der Himmel das zur Kenntnis nehmen. Ich weiß, die Leute haben immer wieder mal Angst, aber es ist so wie, es ist mir kalt. Die Frage ist nämlich, was mache ich mit der Angst? Lasse ich die Angst mich lähmen? Ich gehe jetzt nicht weiter und ich fürchte mich und oh mein Gott. Oder was passiert mit dieser Angst? Angst an sich ist aber nicht das Problem. Ich habe mir gedacht, Angst ist ein bisschen wie Kälte. Ja? Das macht kalt, das ist jetzt nicht schön, aber man muss sich bewegen. Ja? Dann wird es wärmer. Man muss sich wärmer anziehen. Dann wird es auch wärmer. Und was sagt der Engel? Nicht nur, hab keine Angst, sondern er sagt, denn ich verkünde euch große Freude. Es ist fast so wie das Gegenmittel zur Angst, aber noch nicht ganz, weil dann sagt er noch, also er gibt ihnen sozusagen eine Perspektive. Er sieht, ah, die haben Angst, sage ich ihnen, brauchen sie nicht haben. Aber er sagt nicht nur, habt keine Angst, sondern habt keine Angst, weil ich verkünde euch eine ganz große Freude. Und dann sagt er auch noch, und jetzt geht's dorthin zu dem Jesus, den ich euch jetzt beschrieben habe, weil den werdet ihr dort finden in einer Futterkrippe. Und ich finde das ein Mega-Beispiel, weil da ist die Angst, dort drüben ist die Freude und das Vehikel dorthin ist, kommt's, geht's dorthin, ja, ich zeige euch was. Dort ist Freude und ob die Angst jetzt weg war von den Hirten oder nicht, ist völlig wurscht eigentlich. Sind sie vielleicht mit Angst gegangen, sie haben gewusst, sie mussten keine Angst haben, aber sie haben sich bewegt, weil die Freude da hinten etwas war, das sie motiviert hat. Und ich habe mir gedacht, wie oft ist das so? Ich musste natürlich, ich habe mir kurz ein bisschen an mich selbst gedacht, habe mir gedacht, komm schon, brich das runter. Ich habe es euch wahrscheinlich schon ein paar Mal erzählt, aber ich habe vor einem Jahr ein Buch geschrieben und das habe ich innerhalb von 6 Wochen runtergeklopft, weil das hat sich so ergeben. Hatte ich Angst? Boah, ja. Ich habe mir gedacht, Angst von wegen, boah, der Reza, du bist größenwahnsinnig, boah, der Reza, das Buch ist das Schlechteste, was ich jemals gelesen habe. Eigentlich schon davor, boah, der Reza, der Verlag sagt, sie können überhaupt nicht schreiben, Frau Adler, vielleicht probieren Sie es im nächsten Jahr wieder. Angst vor allem Möglichen. Ja? Mit Angst habe ich mich eingezimmert und habe mir gedacht, ich schreibe ein Buch. Aber da war auch eine Vorfreude. Ich habe gedacht, wenn ich das geschrieben habe, stell dir mal vor, Menschen können das lesen. Menschen schreiben mir, wie sehr sie das bewegt. Das war irgendwie die Vorfreude. Und dazwischen kannst du nicht im Kammerl sitzen bleiben und dir denken, boah, das wäre schön. Dazwischen war Mut. Und dieser Mut war, ich bewege mich. Ja, wahrscheinlich ist die Angst so ein bisschen ein Rattenschwanz. Das mag schon sein. Ja. Aber durch die Bewegung in Richtung Freude, in Richtung Vorfreude, verschwindet die Angst. Und es ist so wichtig und so schön, dass wir das mitnehmen können, so praktisch aus einer Weihnachtsgeschichte. Hey Boys, hey Hirten, ihr braucht keine Angst zu haben, weil, jetzt sage ich euch mal was, ich verkünde euch eine ganz große Freude, da hinten ist was, aber ich sage euch noch was, ihr müsst losmarschieren. Nehmt das mit für dieses Weihnachten, aber für viele Situationen auch. Weihnachten ist nicht umsonst in Europa am Ende von einem Jahr ganz oft auch verknüpft mit, wir schauen zurück auf dieses Jahr, aber auch ins nächste Jahr. Nimm diese Hirtengeschichte mit in ein nächstes Jahr. Wo habe ich Angst? Okay. Wo liegt aber die Freude? Und dazwischen, wo muss ich gehen? Wo muss ich mit Mut mich in Bewegung setzen? Die hätten auch sagen können, boah, also wenn Gott uns wirklich das Baby zeigen will, dann hätte es ja auch irgendwo, diese neben uns stellen können. Aber diese Bewegung, diese Reise, für die war wichtig. Und in den alten Schriften steht auch ganz oft noch so dieses Siehe, dass der Engel zu ihnen sagt, siehe, ich verkünde euch große Freude. Siehe heißt so viel wie, hey, schauen tut sie jetzt auf die Freude. Schauen, der nimmt überhaupt nicht Bezug auf, ihr seid unrein, ich bin heilig, bla bla bla, lasst ihr alles. Er sagt, siehe, er nimmt ihren Blick in die Hand und sagt, siehe, ich verkünde euch große Freude. Hey, dort schau mal hin, oder? Nicht auf die Angst, sondern siehe, ich verkünde euch große Freude. Und dieses siehe, das ich immer so ein bisschen als religiöse Siehe-Floskel abgetan habe, der Engel kommt mit siehe, kein Wunder, wenn man sie vor wem fürchtet, der so redet. Ja. Aber sagt siehe, was so viel heißt, wer nimmt ihren Blick. Ja? Also das heißt, diese Divergenz, diese Zweiseitigkeit, diese zwei Seiten der Medaille in der Bibel sind auf der einen Seite eine Geschichte von Angst, aber auch eine Geschichte von Mut. Es ist auch eine Geschichte von Arm und von Reich. Das sind einmal die Hirten, die sind sozusagen wirklich letzte Klasse. Und dann in Matthäus sind da die Sterndeuter. die sind gebildet, die sind aus einer ganz anderen Schicht, die sind auch aus dem Osten, aus einem ganz anderen Land. Einmal malt der Himmel sich sozusagen vor den Hirten auf mit wow und die singen da Ehre sei Gott in der Höhe und alles das. Und ein anderes Mal zeigt er sich den Wissenschaftlern, den Sterndeutern in der Natur. Also die haben auf so einen Stern gewartet. Das war eine ganz grundsolide Sache. Und ich finde es spannend, wie Gott sich da offenbart und was wir da mitnehmen können. Die Sterndeuter sind der Sache völlig intellektuell nachgegangen. Da ist ein Stern, der wandert dorthin, da gehen wir auch hin. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen, wenn manchmal Menschen Gott intellektuell begreifen wollen. Lass sie! Gott ist gescheit, intellektuell und gebildet genug, ihnen auf diese Art und Weise zu begegnen. Wenn Menschen sagen, ich erfinde Gott in der Natur, lass sie, ja, mega, wer hat die Natur gemacht? Der Schöpfer. In den Sternen, ja, oft gehen Menschen, so oft auch, wenn sie auf der Suche nach Gott spazieren, und es steht in der Bibel auch, da können die Menschen Gott entdecken, na kein Wunder, er hatte die Natur gemalt, lass sie. Das eine ist der Hirte, der sozusagen eine übernatürliche Begegnung hat, aber auch die Sterndeuter, die Intellektuellen. Die ihn auf die Natur gesehen haben, die haben genauso dorthin gefunden. Und am Ende waren sie beide dort. Niemand ist zu unbedeutend. Niemand ist zu unwichtig. Niemand ist aber auch zu schlau. Wir sprechen ja auch manchmal intellektuellen Menschen, schlauen Menschen, die alles über den Kopf begreifen wollen, ein bisschen ab, dass sie, die müssen halt einfach glauben. Ich glaube, dass Gott das schafft. Auf diesem Weg, wie und warum Menschen zu Gott kommen, war immer schon irrelevant. Manche kommen aus Neugierde. Der Zachäus zum Beispiel, der kleine Mann, der sich im Baum versteckt hat, der wollte mal schauen, wie der Jesus ausschaut. Die Könige wollten schauen, wo der Stern hingegangen ist. Manche kommen aufgrund einer Hoffnung. Die Schwestern vom Lazarus, weil der Lazarus war schon verstorben. Und die haben gehofft, Jesus macht was. Die Hirten haben gehofft, den Retter zu treffen. Manche kommen aufgrund von Krankheit, so gut wie alle im Neuen Testament. Manche aufgrund ihrer Fragen, so wie der Nikodemus, ein Pharisäer. Manche kommen aufgrund von ihrer Verzweiflung, und das dürfen sie auch, wo Jesus diese Geschichte erzählt vom verlorenen Sohn, der mit nichts bei den Schweinen hockt und nur zurückgeht, weil er sich denkt, boah, vielleicht hat der Papa nur was zum Essen. Manche kommen aufgrund von ihren First World Problems. Denken wir uns mal an das erste Wunder bei Kana an. Die hatten einfach keinen Wein mehr bei der Hochzeit. Manche aufgrund von ihrer Begeisterung. Ja, die Jünger nach dem Fischwunder, wo die fast untergegangen sind, weil Jesus ihnen so viele Fische sozusagen zugeschanzt hat. Und garantiert sind ihm auch nachgefolgt wegen ihrer Neugierde. Verändert wurden sie durch die Begegnung dann mit ihm. Warum die letztendlich gekommen sind, ist vollkommen egal. Und ich glaube, es ist wichtig für uns zu wissen, ob ich zu Gott komme, weil ich wieder mal total tief verzweifelt bin oder weil es sich religiös anbietet zu Weihnachten oder weil ich ein Zitat gelesen habe, das mich inspiriert. Kennst du das? Manchmal denkst du über jemanden, der ist total langweilig und dann hast du ihn besser kennengelernt. Oder du denkst über jemanden, der hat null Schmäh und dann bist du draufgekommen, ist doch ganz schön witzig. Und wie wir Menschen oft einschachteln oder was wir über Leute denken, ist völlig egal. Es kommt darauf an, wie du sie besser kennenlernst. Und wenn Menschen Gott besser kennenlernen, dann ist die Kennenlerngeschichte irrelevant. Manche Leute haben sich auf Tinder kennengelernt. Das ist so eine ganz säkulare Plattform, die man in der Kirche eigentlich nicht erwähnt. Aber was sich daraus ergeben hat, war trotzdem vielleicht ein Bund fürs Leben und ein Commitment hinterher. Wie Menschen sich kennenlernen, wie Menschen Gott kennenlernen. Okay, der Vergleich ist richtig krass, ist mir jetzt gerade erst eingefallen. Aber trotzdem, ist irrelevant. Ich habe mir nie getraut, sowas da reinzuschreiben. Es ist so. Es ist eine Geschichte von Angst und Mut. Eine Geschichte von Arm und Reich. Es ist auch eine Geschichte von Chaos und Perfektion. Und ich weiß, dass mit dem Chaos, das hole ich jetzt absichtlich raus, weil 4 Tage vor Weihnachten ist bei vielen Leuten mal eher so die Chaos-Seite der Medaille. Man liest da immer so verklärt über diese Weihnachtsgeschichte drüber. Wer von euch weiß, bei welcher Frau oder was beim ersten Kind so der Nestbautrieb ist, der da bei manchen Frauen einsetzt. Sagen wir mal, die Maria konnte sich davon ja gleich mal verabschieden, weil diese Volkszählungssache hatte sie ja mal durcheinander gehauen. Da war nichts mit Nestbauen, die mussten da mal von A bis nach B reisen. So, jetzt hat der Josef, dem ein Engel höchstpersönlich gesagt hat, du, deine Frau wird den Retter der Welt gebären, eine Aufgabe, nämlich die irgendwie sicher von A nach B in ein Setting zu bringen, wo sie das Kind auf die Welt kriegen kann. Ja? Kann er sie denken auch, dass bei einer Volkszählung dann relativ viel los ist? Eine Aufgabe, du hattest eine Aufgabe. Ich frage mich, ja, wenn der da alles durchläutet und die Maria auf dem Esel sitzt, der vermutlich auch wehenbeschleunigend war, habe ich mir heute gedacht. Ne? Wie die Stimmung zwischen den beiden war, zwischen Josef und Maria. Ich habe gedacht, das ist der Stoff, aus dem die Ehekrisen sind, oder Josef? Und der klopft da und die Maria wahrscheinlich kurz vor Entbindung. Hat mich daran erinnert, dass eine Freundin von mir mal gesagt hat, auch bei dem ersten Kind, der Mann war sehr bemüht und ist in einer Ecke gesessen und hat sie natürlich zu Tode gelangweilt, aber wollte trotzdem irgendwie unterstützend sein und hat dann ganz vorsichtig beim ersten Kind gefragt, du Schatz, kannst du ungefähr einschätzen, wie lange das noch dauert? Maria, kannst du ungefähr einschätzen, bei wie vielen Leuten ich das noch ausgeht, dass ich danach läute? Haben die sich gut gefühlt? Wahrscheinlich nicht so mega. Haben sich die bereit gefühlt? Vermutlich auch nicht. Da war gar nichts perfekt. Und am Ende war diese Krippe das Beste an der ganzen Geschichte. Warum? Weil nicht einmal so Leute wie die Hirten, dreckig, Unterschicht, bla bla bla, sich überlegt haben, wie kommen wir da eigentlich rein? Als Engel gesagt hat, ihr werdet den finden in einer Krippe liegend, haben diese gedacht, Stall, okay. Logisch, oder? Stell dir vor, der Engel hat gesagt, ihr werdet den finden in einem Haus oder in einem Palast. Da hätten sie die Hirten dort anklopfen getraut. Ich bin nicht sicher. Aber die Krippe war komplett barrierefrei. Nicht geplant, aber dafür umso schöner. Und wie oft ist es auch so zu Weihnachten oder überhaupt in unserem Leben. Manche Dinge sind schmerzhaft, vielleicht auch innerfamiliär oder in unseren Gesprächen. Dafür umso inniger, endlich mal echt. Manche sind traurig, dafür umso ehrlicher, du spürst dich wenigstens. Manche sind komisch, dafür sind sie unvergesslich. Manche Sachen sind irgendwie nicht so, wie sie geplant sind und sie wirken nach einer Notlösung. Krippe war Notlösung. Die war das Resultat von der Überforderung und vom Timing. Das sind so Worte, die klingen 4 Tage vor Weihnachten richtig so, ja, Überforderung, Timing. Aber das war das Beste dran. So frag dich immer wieder mal in meinem Leben, ist das nur die Verpackung, die mich irritiert? Das schaut nicht so aus, wie ich mir das gedacht habe. Das müsste ganz anders sein. Und ist vielleicht in Wirklichkeit dahinter was Wunderschönes? Es ist auch eine Geschichte von Wesentlichem und Unwesentlichem. Ja, natürlich, ich kann mich leicht lustig machen über den Josef, der seine einzige Aufgabe vermasselt hat, oder über den Esel, der vielleicht der Wehentreiber war. Ich habe mich auch gefragt, hat die Maria wirklich ganz alleine das Kind bekommen? Hat der niemand geholfen? War da nicht noch eine Hebamme dabei? Dann habe ich mich außerdem gefragt, diese Sterndeuter, die hatten ja dann einen Traum, wo der Engel gesagt hat, hey Sterndeuter, geht's nicht über den Herodes retour, weil der möchte das Jesuskind umbringen. Also wenn Josef und Maria keinen Platz gehabt haben, haben die Sterndeuter auch keinen gehabt. Das heißt, die hatten da so ein Massenlager in der Krippe wahrscheinlich. Voll unangenehm, ja, Gäste, die du dann auch noch da beherbergen kannst, mit denen du nicht gerechnet hast, bla bla bla. Und ich finde, wenn man die Weihnachtsgeschichte so durchdenkt, kommen echt skurrile Sachen raus, die dir alle gar nicht stehen. Ja? Nicht, weil es nicht womöglich nicht so war, vielleicht war es so, aber weil es irrelevant war, ist völlig unwichtig, ja? Wo genau die heiligen drei Könige geschlafen haben, wurscht. Ob die Maria eine Hebamme hatte oder nicht, wurscht. Es ist völlig wurscht. Weil das Relevante, dass der Retter geboren ist, weil das Relevante da drinnen steht. Und ich denke mir manchmal in der Bibel, wenn Leute sagen, wow, das sollte das deutlicher drinnen stehen, dieses oder jenes, oder warum gibt es da Interpretationsspielraum? Wahrscheinlich, weil es wurscht ist. Weil die Dinge, die wirklich klar sind, klar sind. Und wenn wir über Weihnachten nachdenken, ja, frage ich mich manchmal, ob es Dinge gibt, die wir als total wesentlich einstufen, die es aber überhaupt nicht sind. Wo war eigentlich der Wirt? War das ein eiskalter Typ? Der muss ja über den steht auch nichts. Der war auch wurscht. Wurscht. Zum Beispiel, ist dir schon mal aufgefallen, dass die Hirten überhaupt kein Geschenk dabei hatten. Na, wie auch. Ja? Und das mussten die aushalten, neben den Sterndeutern, die dann mit Gold, Weihrauch und Myrrhe angerückt sind. Wie oft ist das eigentlich ein Problem zu Weihnachten? Boah, wenn ich gewusst hätte, dass du mir was um 100 Euro schenkst, hätte ich auch. Na, wieso? Das mussten die beim ersten Weihnachten schon aushalten, die Hirten. Ja? Habe nichts. Hm? Und so, oh, boah, pff, packen da aus und packen aus. Aber, jetzt wird es super spannend. Lukas 2,17, als die Hirten das Baby sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die den Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. So, alles, was die Hirten hatten, war ihre Geschichte. Und die haben sie dort erzählt. Und darüber dachte die Maria nach. Und das hat sie bewegt. Immer wieder. Und sie haben gestaunt. So, was mit dem Gold, Weihrauch und Myrrhe passiert ist, weiß kein Mensch. Wahrscheinlich hat der Josef dann das eingetauscht bei irgendeinem Wichtelspiel und hat dafür Futter für einen Esel gekauft oder so. Man weiß es nicht. Es steht nichts, was die mit Gold, Weihrauch und Myrrhe gemacht haben. Was ich damit sagen will, du weißt nie, was das wirklich wertvolle Geschenk ist. Vielleicht bist es einfach du. Vielleicht ist es einfach, was du am Weihnachtstisch erzählst. Vielleicht ist es einfach, was dir Weihnachten bedeutet. Bring dich mal selber zu Weihnachten mit. Ja, ich glaube, bringe mich mit, ich sitze ja am Tisch. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns wirklich zu Weihnachten mitbringen. Manchmal sind wir so gestresst, so, ich zum Beispiel, ich bin eigentlich total gestresst zu Weihnachten, tu aber so, als wäre es nicht so. Ha? Manche, also okay, der Ronny checkt, eigentlich checkt es checkt eh jeder, aber ich bringe mich selber nicht mit. Ich bringe mich am 25. mit, wenn ich entspannt, am Pyjama, endlich Weihnachten feier. Weißt du? Und ich frage mich, ob wir nicht so oft alle so sind. Ich meine, nicht nur ich, sondern vielleicht auch manche von euch. Ja? Bringst du dich wirklich selber am Tisch mit? Bist du wirklich da? Ist das, was dich bewegt, das, was dich ausmacht, das, was du da heute schätzt, das, wie du vielleicht bist, traurig oder gut drauf, die echte Barbara, der echte Erich, die echte Lisa, sitzt die am Tisch oder nicht? Und ich glaube, dieses Geschenk von ich bringe, wer ich bin und was ich habe und mich, nämlich einfach die Hirten, unterschätze nie, wie viel Bedeutung das hat. Das war ihr Geschenk, die haben sich selbst mitgebracht. Ihre Wow-Geschichte. Na gut, die Geschichte war cool. Aber trotzdem, es war nichts Physisches, was sie in der Hand hatten. Es ist eine Geschichte auch, das ist mein letzter Punkt, von Hoffnung und Enttäuschung. Wobei Jesus das gewohnt war, dass Menschen in ihm was gesehen haben, sich was erhofft haben, das am Ende gar nicht war. Er kam in eine Krippe statt in einen Palast. Er floh in den ersten Jahren seines Lebens von einem wahnsinnigen Herrscher, anstatt von den Juden gefeiert zu werden. Er wurde manchmal als Richter herangezogen, zum Beispiel bei der Ehebrecherin. Und am Ende des Tages war es er, der gesagt hat, hey, ich lasse hier Gnade walten, ich richte gar niemanden. Er hing am Kreuz, wo alle gedacht haben, jetzt wird ein Putsch veranstaltet. Die Erwartung und das, was wirklich war, ist aber kräftig auseinandergeklafft. Er war immer wieder scheinbar enttäuschend, nur um letztendlich noch größer zu sein. Durch seine Liebe am Kreuz, durch die Auferstehung, die Geschichte war größer. Das hat im Moment enttäuschend ausgeschaut. Warum wird es jetzt nicht der große Regent? Das haben sogar seine Jünger enttäuschend gefunden. Die haben sie gedacht, beim Palmenwedel, bei der Geschichte, jetzt wird es dann was mit dem König der Juden. und dann hängt er am Kreuz. Die volle Enttäuschung. Warum? Weil die eigentliche Geschichte viel größer war. Das ist Weihnachten, dieses Fest vielleicht und manche Dinge, die nicht funktionieren, vielleicht sind die große Enttäuschung, vielleicht sind manche Hoffnungen, die du hast, überhaupt im Leben eine große Enttäuschung. Aber vielleicht verbirgt sich dahinter etwas, das viel größer ist, das viel schöner ist, das viel bedeutungsvoller ist. Ich möchte euch diese Gedanken mitgeben und habe trotzdem das Gefühl, es ist ein bisschen wie so ein Trailer. Der Engel hat das Baby Jesus nicht zu den Hirten gebracht, er hat ihnen was erzählt. Er hat ihnen sozusagen einen Teaser gegeben. Hey, der König der Juden ist da, wisst ihr, das ist passiert. Die haben ihn getroffen, weil sie sich aufgemacht haben. Wie oft im Leben sind wir mit den Teasern zufrieden? Ah, die Predigt war leibend, gell? Ja, lustig, gell? Ja. Jetzt gehen wir nach Hause, vergessen wir es wieder. Und machen uns nicht die Mühe, nachzudenken, was das für unser Leben wirklich heißt, das für unser Leben zu implementieren. Wie oft schauen wir nur die Trailer? Ich bin ein alter Trailerschauer, ich kann das abendfüllend machen. Ronny wird daneben richtig wütend, weil er hasst Trailer schauen. Er schaut lieber einen Film, ich kann auch 2 Stunden lang Trailer schauen. Dann weiß ich bei 15 Filmen, was da passiert. Aber das ist kein Erlebnis. Erleben tut man den Film. Das heißt, der Trailer oder die Summary oder die Predigt, das geht zwar in den Kopf, das informiert, aber der Film, der geht ins Herz. Wenn du 2,5 Stunden einen Film anschaust, bist du ganz anders bewegt, als wenn du dir alle Trailer anschaust. Geschichten über Gott gehen in den Kopf. Begegnungen mit Gott gehen ins Herz. Es ist einfach so. Sie machten sich sofort auf den Weg, fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Und der Unterschied zwischen der Ankündigung und ihrem Erlebnis war, sich auf den Weg zu machen. Ich möchte euch diese Gedanken mitgeben. Wenn Weihnachten die nächsten Tage so ist, dass du dir denkst, boah, eigentlich sollte das anders sein, ja, das haben sie sich auch schon vor 2000 Jahren gedacht. Ach, so what? Ist halt so. Es ist halt so. Aber genau in diesem, boah, das sollte anders sein und eigentlich habe ich das so gedacht und so habe ich es erlebt. Nimm das trotzdem. Lass dich von der Verpackung von manchen Sachen, wie die daherkommen. Manche Sachen sind als Enttäuschung verpackt, manche sind als Absage verpackt, manche sind als Katastrophe verpackt. Aber vielleicht ist was Schönes drinnen. Das war beim ersten Weihnachten so und das ist garantiert heute auch so. Und ich wünsche dir, dass du inmitten von alledem, inmitten von diesem Weihnachten, inmitten von dieser Weihnachtsgeschichte, inmitten von verrückten und lustigen Begegnungen und inmitten von Traurigkeit das eigentliche Geschenk findest. Nämlich Gott. Und zwar nicht nur, indem du etwas über ihn redest und erfährst, Trailer, Informationen, Ankündigungen, sondern indem du ihn erlebst. Mach dich auf den Weg.